Gerhard Onken, die er am 4. Oktober 1863 gehalten hat. Er war Begründer des deutschen Baptismus, Pastor in Hamburg und ein Mann Gottes, der auch den reformierten Lehren getreu war. Er benutzt damals seine Bibelübersetzung. Ich gehe davon aus, es ist eine ältere Luther-Bibelübersetzung. Und ich lese den Text, den er ausgewählt hat für diese Predigt, gleich in der Elberfelder Bibel. Es ist im Psalm 69, die Verse 21 und 22. Und er gibt dann eine umfangreiche, längere Einleitung, um dann dieser Predigt in drei Punkten uns das Evangelium Jesu Christi nahezubringen. Psalm 69, Vers 21 und Vers 22. Dort heißt es in unserer Übersetzung: Der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar. Und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinen Durst tränkten sie mich mit Essig. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir kommen an diesem Abend, um auf dein Wort zu hören. Und auch wenn wir eine Predigt uns anhören, die nun schon gut 150 Jahre alt ist, so dürfen wir darin doch deine Stimme hören, die du diesen Mann Gottes gesegnet hast, dein Wort zu erklären, es auszulegen und uns Christus nahezubringen. Und darum bitten wir, dass du dieses Wort an uns gebrauchst, dass wir es nicht nur hören, sondern bewahren und in unserem Herzen dadurch überführt werden und zu dir gezogen, um uns zu bereiten, an deinen Tisch zu treten und mit dir Mahl zu halten an diesem Abend, um uns darauf zu besinnen, dass du uns allein aus Gnade erlöst hast durch deinen Sühnetod am Kreuz. So segne, Herr, auch dieses Wort, das wir jetzt hören. Amen. Die Schmach des Heilands. Die Schmach bricht mir mein Herz und kränkt mich. Ich warte, ob es jemand jammert, aber da ist niemand und auf Tröster, aber ich finde keine. Und sie geben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Der ewige Gott hat uns in seinem Wort nicht bloß eine feierliche Erklärung gegeben, dass wir allzumal Sünder sind, die sein heiliges Gesetz mit Füßen treten, sondern er hat auch gezeigt, wie er die Sünde ansieht und wie er sie behandeln muss, wenn sie nicht aus dem Mittel getan wird. Jede Form und Art der Sünde ist ein Greuel und unverträglich mit seiner fleckenlosen, vollkommenen Heiligkeit. Ihre Bestrafung ist notwendig, um die Gerechtigkeit des Höchsten zu rechtfertigen. Und welche andere Strafe als der Tod könnte von Rechts wegen die Sünder treffen? Hat Gott seinen Zorn schon geoffenbart über die gefallenen Engel, die als Gefäße des Zorns sich jetzt nur erst in der Vorhölle befinden, bis auf den großen Gerichtstag, an dem es sie der ewigen Verdammnis anheimfallen und zur Hölle verstoßen werden sollen? Wie sollte er da der gottlosen Menschen verschonen, die in ihren Sünden dahinsterben? Wahrlich, Gottes Wort kennt für solche keine Schonung. Die feierliche Erklärung lautet, wir finden das im Römerbrief im 1. und im 2. Kapitel, denn Gottes Zorn wird geoffenbart vom Himmel über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Und wiederum, du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selber Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Als das erste Elternpaar gesündigt hatte, da ereilte sie die zuvor angekündigte Strafe. Auch wurden sie ohne Schonung aus dem Paradies vertrieben und mussten sich mit Kummer nähren ihr Leben lang. Ach, von seliger Gemeinschaft mit Gott war bei ihnen keine Rede mehr. Stattdessen mussten sie alle Tage mehr gewahr werden, wie gallenbitter die Frucht der Sünde ist. Und so ist es fort und fort allen Adams Kindern ergangen bis auf diesen Tag. Das muss auch jeder Unbelehrte bezeugen, denn die Wahrheit redet. Gott hat gegen das unaufhaltsam über die Sünderwelt hereinbrechende Verderben, gegen diese allgemeine Todesflut, nur einen wirksamen Damm bilden können. Dieser Damm gegen den Leichtsinn und alle Art der Sünde ist das Kreuz Christi. Dies ist der Fels des Heils in der schrecklichen Brandung. An ihm zerstäubt sich alle Flut der Sünde machtlos zu Schaum. Solange wir nicht in das Geheimnis des Kreuzes Christi hineindringen, bleiben wir unter der Macht der Sünde und können nicht anders als fortsündigen, als dann aber hat die Stunde unserer Befreiung geschlagen. Das Kreuz Christi ist der Ruhm und die Hoffnung des Christen in Zeit und Ewigkeit, Geliebte. Wir müssen immer wieder mit dem gekreuzigten Christus in Berührung kommen, um im Glauben die Welt zu überwinden und nicht von der Welt überwunden zu werden. Das ist auch der Grund, warum wir das Mahl des Herrn feiern. Ich wiederhole das nochmal. Wir müssen immer wieder mit dem gekreuzigten Christus in Berührung kommen, um im Glauben die Welt zu überwinden und nicht von der Welt überwunden zu werden. Paulus, der Apostel Christi und der größte Missionar der Welt, fasst all sein Streben und seine Tätigkeit zusammen in dem Wort: Es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Er bezeugt, wir predigten den gekreuzigten Christus, denn das Wort vom Kreuz ist uns, die wir selig werden, eine Gotteskraft. Als der gnädige Gott uns aus dem Sündenschlaf erweckte, bei seiner Retterhand ergriff und zu seinem lieben, versöhnten Kindern machte, da lagen wir zu Jesu Füßen und waren unaussprechlich selig in der Gewissheit, dass Christus auch mit seinem treuen, uns auch mit seinem teuren Herzensblut erlöst und Gott erkauft habe zum ewigen Eigentum. Unter Christi Kreuz, wo uns Gnade und Friede zuteil geworden war, dort weilte unser Geist so gern. Und wir sangen aus der Tiefe unseres Herzens: Der am Kreuze ist meine Liebe, er allein in dieser Welt. Das ist eine Liedstrophe, dieses Lied kennen wir leider nicht hier. Oh, möchte es noch heute so um uns stehen, möchte kein Platz uns so heimisch sein als der Platz auf Golgatha zu den Füßen unseres gekreuzigten Immanuel. Wir werden uns nun dem Wort des Textes, wenden uns nun dem Wort des Textes zu. Dasselbe enthält eine ergreifende Schilderung des leidensvollen Todes unseres Herrn und Heilandes in der Sprache der Prophetie. Als Quintessenz seiner Leiden und die veranlassende Ursache seines frühzeitigen Todes wird uns die überwältigende Schmach genannt, welche über den Herrn erging. Sie sei der Gegenstand unserer Betrachtung. Die überwältigenden Leiden des Sohnes Gottes, welche ihn wie ein tiefes Messer, wie ein tiefes Meer umgaben und ihren Abschluss in seinem Kreuzestod fanden, würden uns unbegreiflich sein, wenn wir nicht wüssten, dass er als göttlicher Stellvertreter an die Stelle der Sünder getreten war und es übernommen hat, an deine und meine Schuld zu tilgen. Erst durch die biblische Lehre von der Stellvertretung wird es erklärlich, dass der ewige Sohn Gottes die Gestalt des menschlichen Fleisches annehmen und in dieser menschlichen Gestalt leiden und sterben konnte, weil Leiden und Tod von der Sünde unzertrennlich sind. Als Christus unsere Sünden auf sich nahm, um uns zu erlösen, dann nahm er auch die Folgen und die Strafe derselben auf sich, Er schmeckte von Gottes Gnade für alle seine Kinder den Tod, um sie lebendig zu machen und zur Herrlichkeit zu führen. Wir dürfen uns heute nicht lange dabei aufhalten, eine Schilderung der mannigfaltigen Leiden des blutenden und sterbenden Heilands zu geben, denn unser Schriftwort beansprucht unsere ganze Teilnahme für den Heiland wegen der beispiellosen Schmach, die er zu erdulden hatte. Lasst uns zuerst sehen, worin die Schmach Christi bestand. Zweitens, wie groß sie war. Und drittens, welche Wirkung sie hatte. Ich sage es noch einmal. Erstens, worin die Schmach Christi bestand. Zweitens, wie groß sie war. Und drittens, welche Wirkung sie hatte. Erstens, die Schmach bricht mir mein Herz und kränkt mich. Diese Weissagung auf Christus besagt, dass die Schmach eine ganz unerhörte und beispiellose gewesen sein muss. Wir fragen, worin bestand dieselbe? Geliebte, es ist eine unwidersprechliche Tatsache, dass keine Leiden uns Menschen so darniederbeugen als die Leiden der Seele. Was sind äußerliche Leiden dagegen? Zwar können auch diese furchtbar schwer werden, wenn wir zum Beispiel an schmerzhaften Krankheiten, an mancherlei Not und Trübsal irdischer Art denken. Allein solange die Seele frei bleibt, überwindet der Geprüfte die Verluste und Heimsuchungen verhältnismäßig leichter. Wenn aber Mut und Hoffnung da niederliegen, wenn der gebeugte Geist seine Elastizität eingebüßt hat, so ist das traurige Bild des Jammers vollendet und die schwärzeste Nacht bricht herein. Schmach und Schande ist anerkanntermaßen das Schrecklichste, was den Menschen treffen kann. Keine Qual kommt nur entfernt der Angst und Not gleich, welche die Seele befällt, wenn Schmach und Schande auf sie gehäuft werden. Wäre Christus ein bloßer Mensch gewesen, hätte er nichts von uns Sündern vorausgehabt. Auch dann schon würde die Erfahrung von unverdienter Schmach und Schande ihn vernichtet haben. Nun aber war er, der ewige Sohn Gottes, war er nach seiner Menschheit unschuldig, heilig und von den Sündern abgesondert. Was musste es also für ihn sein, öffentlich der größten Schmach ausgesetzt zu werden? Denkt nur, wie er von den rohen Kriegsknechten behandelt wurde, die ihn aller seiner Kleider beraubten, ihn verspotteten und sich allerlei gottlose Späße über ihn erlaubten. Denkt daran, wie er nackt und bloß am Kreuz hing, zum grausamen Schauspiel für die gaffende, zum großen Teil allen Gefühls beraubte, fanatisierte Menge. Oh, welch ein Hohn und Spott auf dem Gekreuzigten war. Auch die Überschrift des Pilatus, Jesus von Nazareth, der König der Juden, war es nicht schon von menschlicher Seite betrachtet, ganz entsetzlich so unschuldig leiden zu müssen und mit dem Abschaum der Menschheit gemeinen Straßenräubern und Meuchelmördern abgetan zu werden? Oh, welche Schmach tat man dem heiligen Jesus an, schon von diesem äußerlichen Standpunkt aus betrachtet. Doch das wäre noch zu ertragen gewesen, Geliebte. Die Schmach würde nicht so tief empfunden worden sein, wenn sie eine ihm nur von außen zugefügte wäre. Nun aber war sein ganzes liebevolles Herz und seine reine Seele mit einer viel tieferen Schmach, einer viel größeren Schande beladen wie jene, welche die gefühllosen Menschen ihm zufügten. O Sünderherz, weißt du, worum sich's handelt? Ahnst du die eigentliche Schmach, die Jesus dem Schmerzenslaut unseres Textes auspresst? Es ist die Schmach der Sünde, deiner und meiner Sünde, die Christus auf sich genommen hatte. Er, der als der Heilige die Sünde nicht sehen kann, musste nun dieselbe nicht nur sehen, wie sie ist in ihrer entsetzlichen Natur nach, sondern großer Gott musste sie als seine eigene Sünde sehen, die mit ihm identifiziert war. Wir sind nicht imstande, die entsetzliche Tiefe dieses Seelenleidens zu ermessen. Nur eine schwache Idee ist alles, was wir uns davon vorstellen können. Doch schon dies Wenige genügt, um uns im tiefsten Herzen erbeben zu machen beim Gedanken an die aus der Stellvertretung Jesu für ihn erwachsende Schmach. Der Gedanke ist entsetzlich, dass unsere Sünde seine Sünde wurde, dass sie so gänzlich mit ihm verschmolzen wurde, dass der inspirierte Apostel in 2. Korinther 5, 21 sagt, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Hier hört das eigene Deuten und das philosophische Ergründen wollen auf und der Glaube tritt in seine Rechte. Wir blicken staunend in den Abgrund des göttlichen Geheimnisses hinein, um uns zu Jesu Füßen zu werfen und ihn anzubeten. Zweitens, lasst uns nun erwägen, dass die Schmach Christi so ungeheuer groß war, dass uns jeder Maßstab fehlte, um sie nach ihrer Länge und Breite, Tiefe und Höhe messen und ihren ganzen Umfang festzustellen. Wer hat jemals die Sünde gründlich erkannt, so erkannt, wie sie ist in den Augen dessen, der allein Unsterblichkeit hat und ihm unerschaffenen Licht und im unerschaffenen Licht wohnt? Es fehlt uns dazu der Geist und die Kraft des Unendlichen. Nur eins lasst uns bedenken, dass die Sünde wohl einen Anfang, aber kein Ende hat. Sind wir imstande, den ersten Anfang, den Ursprung, die Entstehung der Sünde zu ergründen, ihre Entwicklung zu verfolgen, wie sie sich vervielfältigt, ausbreitet, weiter und weiter um sich frisst, bis die Erde von ihrem Gift erfüllt ist? Sind wir imstande, ihre volle Reife dort in der Hölle zu beurteilen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt? Nun und nimmermehr. Und selbst wenn wir es wären, so vermöchten wir nicht im Entferntesten zu beurteilen, wie abscheulich die Sünde in Gottes Augen ist. Selbst wenn wir die Länge und Breite der Sünde, mit anderen Worten, ihre Dauer und Ausbreitung feststellen könnten, so fehlte noch viel, um ihre Tiefe und Höhe zu ergründen. Welcher endliche Verstand vermöchte, in die geheimnisvolle Tiefe der Vergangenheit hinabzusteigen, um den ersten Ursprung der Sünde aufzuspüren und sich dann im Verlauf ihrer Entwicklung so hoch emporzuschwingen, um die grauenvolle Ewigkeit der Schrecken, welche ihr bestimmt ist, zu bemeistern? Also wohin wir blicken, sehen wir die Sünde als endloses Weh, nein, als tödliche Fäulnis und Pest wüten. Wie beispiellos entsetzlich muss demnach die Schmach sein, welche die Sünde dem Heiland zufügte, und zwar nicht die Sünde eines einzelnen Menschen, sondern die gesamte Sündenmenge aller Adamskinder, als deren Stellvertreter er litt. Alle die Schande und Schmach, die dich und mich hätte treffen sollen, ist auf Christus gefallen. Da ist keine Sündenlust, keine verbotene Begierde, keine Wortsünde und keine Tatsünde, für die der Heiland nicht hätte büßen, deren Schande er nicht hätte tragen müssen. Alle die Gedanken des Hochmuts, der Lüge, Verstellung, Heuchelei, der Eigenliebe und Eitelkeit, alle unreinen Triebe und Bewegungen der Seele, kurz alles und jedes Böse, welches je aus dem Feuer der Hölle erzeugt wurde, ist auf ihn gefallen und hat Schmach und Schande auf den Unschuldigen gehäuft. Für alle deine Sündentriebe, o Mensch, für dein ganzes fleischliches Tun und Treiben wurde der Herr Jesus verantwortlich gemacht, um dich erlösen zu können. Denke dann nicht bloß an dich selbst, denke an die zahllose Menge derer, die teils schon gerettet sind, teils noch gerettet werden sollen, und fasse es, dass dieser alle Sünde, Schande und Schmach auf den gehäuft hat, der reiner war als der Himmel. Unter der zermalmenden Wucht dieser Kränkung seines edelsten Herzens war es, dass Jesus ausrufen musste im Blick auf seinen Vater, Du weißt meine Schmach, Scham und Schande, meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach bricht mir mein Herz, dass ich kranke. Ich warte, ob es jemand jammere, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine. Und sie geben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Wir haben in diesen ergreifenden Worten einen Beweis für Jesu Stellvertretung. Der Gläubige, welcher seine Sünde fühlt und seinen klaren Blick in Jesu Stellvertretung hat, kommt immer wieder in Not. Oh, lasst uns doch ja darauf achten und darum bitten, dass dieser Blick uns geschenkt und dann nicht wieder getrübt werde. Der Tröster, der Heilige Geist, kann uns allein solche hohe Gnade gewähren. Auch die gänzliche Verlassenheit von Gott und Menschen, die der Heiland am Kreuz empfand, bildete einen hervorragenden Teil seiner Schmach. Wie entsetzlich muss es gewesen sein, als er am Kreuz ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Hinblick auf diese ihm bevorstehende Schmach und Verlassenheit suchte der Heiland sich in Gethsemane zu stärken. Darum sein Gebet: ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wahrlich, ein bitterer Kelch, diese Schmach und diese Verlassenheit. Und es wurde ihm nicht erspart, denselben bis auf den Hefen zu leeren. Ich warte ab, ob es jemand jammere, aber da ist niemand, auf Tröster, aber ich finde keine. Könnte das völlige Verlassensein des Sohnes Gottes deutlicher und kräftiger ausgedrückt werden? Solange noch ein Herz da ist, das für uns schlägt, ein freundlicher Blick, der uns Teilnahme zeigt, schöpfen wir daraus immer noch einigen Trost. Aber wenn im Himmel und auf Erden nichts, nichts ist zu trösten, wenn der Himmel ehern ist und die Erde kalt und gefühllos, oh, das ist das Vollmaß des Jammers in dem Zustand der Schmach und der Verlassenheit. Und dieses haben wir dem Heiland durch unsere Sünde bereitet. Drittens, wir blicken nun noch hin auf die ergreifende Wirkung dieser Schmach des Heilands, wie sie hier im Text ausgesprochen ist, in den Worten: die Schmach bricht mir mein Herz. Bei der riesenhaften Größe der Schmach, welche auf dem Heiland ausgeschüttet war und sein Innerstes bis in die verborgensten Tiefe mit unsäglichem Weh erfüllte, ist es nicht zu verwundern, dass eine außerordentliche Wirkung eintrat, dass er nämlich in einem gebrochenen Herzen starb. Die Last und der Druck unserer Sünde und der mit ihr verbundenen Schmach war zu übermächtig, so dass das edle, liebevolle Herz des Erlösers unter diesem Druck zusammenbrach, worauf direkt der Tod eintrat. Dies erklärt den frühzeitigen Eintritt des Todes, von dem sich die Kriegsknechte überzeugten und über den sich Pilatus verwunderte. Lesen wir bei Johannes im 19. Kapitel oder im Markus Kapitel 15. Sonst trat der Tod bei den Gekreuzigten gewöhnlich erst am zweiten oder am dritten Tag ein. Und zwar weniger infolge des geringen Blutverlusts als vielmehr des erhöhten Fiebers und starken Blutdrucks zum Gehirn, verbunden mit der Erschöpfung der Nerven und aller Lebensgeister durch Hunger, Durst und Sonnenglut. Der Evangelist Johannes berichtet, dass die Juden wegen der Nähe des Sabbats und Passafests Pilatus um die Gunst baten, dass den Gekreuzigten die Beine gebrochen und dieselben dann abgetan würden, welche Bitte Pilatus gewährte. Er sagt weiter: da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen, da sahen sie, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte, einer öffnete seine Seite mit einem Speer und alsbald ging Blut und Wasser heraus. Johannes 19, Vers 32 bis 34. In diesen Worten finden wir unseren Text bestätigt. Die Leiden des Sohnes Gottes erreichten einen solchen Grad, dass sein Herz brach. wenn das Herz auf eine so gewaltsame Weise bricht und den plötzlichen Tod zur Folge hat, so tritt alsbald eine Scheidung im Blut ein. Es scheidet sich Blut und Wasser, und so geschah es hier. Doch konnte der Herr noch im Sterben ausrufen: Es ist vollbracht. Mit einem lauten Siegersruf, der den Himmel durchdrang, verließ der Heiland den Kampfplatz, auf dem er überwunden hatte, um seine Gefangenen zu ewiger Freiheit zu führen. Und jetzt noch die Frage an dich: Ist das Herz ohnegleichen auch für dich gebrochen? Dann geh hin und beweise deine Liebe und Dankbarkeit täglich mit der Tat. O, dass wir, die wir uns seine Kinder nennen, für die sein liebendes Herz im Tode brach, unsere Herzen gänzlich der Welt entziehen und Jesu hingeben möchten aus Liebe und zum Dank dafür, dass er zu uns gesprochen: Euer Herz soll ewig leben. O Sünder, wenn es eines solchen Preises bedurfte, um dich zu erlösen, willst du diese Erlösung nicht annehmen? Komm, gib Jesus dein Herz, lass es, dass er es erneuere und mit Seligkeit erfülle. Der Herr segne sein Wort an unser aller Herzen nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns nun vor dem Mahl das Lied Nummer 104 singen: Auf dem Lamm ruht meine Seele. Lied 104.